Kapitel 3, Vers 12. Bevor wir lesen, wollen wir zusammen beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr, wir danken dir, dass wir fröhlich miteinander dein Lob besingen dürfen. Danke, Herr, für die Worte, die uns Dichter gegeben haben, mit welchen wir dich besingen dürfen. Danke, Herr, für dein ewiges Wort, das du uns gegeben hast, aus dem ja alles dieses hervorsprudelt, aus dem wir leben. Und dort auch gibst du uns Psalmen und Lieder, mit welchen wir dich loben dürfen. Und Herr, mit diesem Text von heute Abend willst du uns ansprechen. Du rufst uns neu auf. Und du weißt auch, was ein jeder von uns braucht. Du weißt, Herr, wo wir stecken geblieben sein mögen, wo vielleicht noch nie ein Anfang gemacht wurde, wo wir auf falschem Wege vielleicht sind, wo wir vielleicht verlangsamt den Weg fortgesetzt haben. Du weißt, Herr, was wir brauchen. Du weißt, Herr, ob wir das Ziel immer noch im Auge behalten. Gib einem jeden von uns, was wir brauchen, sei es Trost oder Ermahnung, Ermutigung, Warnung. Und hilf mir, Herr, das zu sagen, was du gesagt haben willst und so, wie du es gesagt haben willst. Amen.
Amen.
Wir sind in einem längeren Abschnitt, der mit Kapitel 3, Vers 7 beginnt und bis zum Ende von Kapitel 4 geht, in welchem der Schreiber verschiedene Aufrufe ergehen lässt. Das sind Aufforderungen, die der Lehre entsprechen, die er uns in den ersten zwei Kapiteln und im ersten Teil von Kapitel 3 gab. Daraus fließt die Aufforderung, sich entsprechend zu verhalten. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass Gott uns nahelegt, auf das zu achten, was er spricht. Acht zu geben, das ist wenig und dennoch ist es sehr viel, denn wir finden es oft schwer, uns zu konzentrieren. Wir sollen also einmal zur Kenntnis nehmen und dann nicht vergessen. Das heißt Acht geben. Zur Kenntnis nehmen, was Gott gesagt hat und dann behalten, nicht vergessen. Und uns darauf einstellen in unserem Leben, in unseren Schritten des Tages. Also, die erste Ermahnung oder die erste Aufforderung lautet, verhärtet nicht eure Herzen. Werdet nicht insensibel, bleibt sensibel für Gott und sein Wort. Die nächste Aufforderung lautet, seht zu, dass es kein Herz des Unglaubens gibt. Das richtet sich nach den ersten zwei Versen dieses Abschnittes. Seht, Brüder, dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, im Abfall vom lebenden Gott begriffen, sondern ruft euch untereinander auf, jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Trug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber Christi geworden, wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes als einen festen bis zum Ende zum Ziel festhalten. Bis soweit geht der erste Teil dieses Abschnittes, denn dieser Abschnitt kann aufgeteilt in zwei Teile. In den Versen 12 bis 14 haben wir den eigentlichen Aufruf und dann geht der Apostel, der Schreiber, zurück zum Alten Testament und vergleicht mit dem Volk Israel. Aber zunächst erlässt er diesen Aufruf an uns ergehen. Es ist ein Aufruf, aufeinander Acht zu geben. Sie haben vielleicht gemerkt, wenn Sie immer noch den anderen Text 7 bis 11 im Ohr hatten, dass einiges hier bekannt ist. Zum Beispiel ist hier auch von Verhärtung des Herzens die Rede. Und dann in Vers 14 hören wir, wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes festhalten. Ebenfalls war schon vorher dieses Wenn betont worden. Und dann festhalten bis zum Ende, zum Ziel. Das sind Ausdrücke, die mehrere Male vorkommen in diesem Brief. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Text und dem vorhergehenden, wenn in beiden davon die Rede ist, dass die Gefahr besteht, dass man das Herz verhärten könnte, beziehungsweise dass man insensibel werden könnte? Übrigens, wenn Sie in Ihrer Übersetzung verstockt haben, dann wird das wohl zu stark sein, denn es geht eigentlich darum, dass man die Sensibilität verliert, dass man unachtsam wird, dass man das zum Gewöhnlichen hintut, dass es nichts mehr Besonderes mehr ist, das Gott gesprochen hat. Paulus sagt einmal vom Abendmahl, es ist etwas anderes mit dem Abendmahl als mit einem gewöhnlichen Mahl. Wir müssen lernen, das, was mit Gott zu tun hat, besonders zu halten, in eine besondere Kategorie zu tun. Zum Beispiel der Sonntag ist ein anderer Tag als die anderen sechs. Wir sind geneigt, ihn zu den anderen Tagen zu tun. Das Abendmahl wird ganz gewöhnlich. Der Gottesdienst wird etwas Gewöhnliches. Die Begegnung mit einem anderen Christen wird etwas Gewöhnliches, nicht etwas Besonderes. Das Gebetsleben ist nicht mehr etwas Besonderes. Das Wort Gottes ist nicht mehr etwas Besonderes. Wir werden insensibel, das heißt, wir tun es, es wird eingeebnet mit dem Rest des Lebens. Das ist die Gefahr. Was ist jetzt der Unterschied zwischen diesem Abschnitt, der Ähnliches sagt, zum Vorhergehenden? Dieser, in dem vorhergehenden Abschnitt 7 bis 11, sprach der Apostel zu jedem Einzelnen in der Gemeinde, an die er schreibt, und jeder Einzelne sollte sein eigenes Leben überprüfen und sich fragen, bin ich sensibel geworden? Jetzt geht's weiter. Seht auf eure Brüder. Seht zu, Brüder, dass nicht in jemandem anders, jetzt nicht die Person selbst, sondern schau dich um. Ist jemand von deinen Brüdern da, der droht abzuirren, insensibel zu werden, leichtfertig zu leben? Siehst du so etwas? Gib Acht auf ihn. Mit anderen Worten, der Hebräer schreibt, und das wird er noch weiter sagen in diesem Brief, gegen Ende des Briefes, der Hebräerschreiber meint, dass jeder Christ für einen anderen Christen ein Hirte ist. So wie ein Hirte auf die Schafe Acht gibt, so soll jedes Schaf auf das andere Acht geben. In feiner, positiver, liebevoller Weise, das ist klar. Nicht in einer harten Aufsichtsart, ja, sondern helfen wollend. Ist jemand in Gefahr, es leichtfertig zu nehmen, dann wollen wir hier mithelfen. Nicht rügen, sondern helfen. Was sagt der Apostel in Vers 13? Ruft euch untereinander auf, jeden Tag. Ruft euch untereinander auf. Aufrufen, helfen, trösten, Mut machen. Sie haben vielleicht ermahnen hier, stimmt das? Das ist eigentlich etwas zu negativ. Ja. Es heißt eigentlich aufrufen. Dies ist dasselbe Wort, das für trösten gebraucht wird oder für ermutigen. Natürlich, wenn jemand in Gefahr ist, wollen wir ihm helfen, die Gefahr zu sehen. Aber in positiver Weise. Das ist, was er hier meint. Dass nicht in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird. Gehen wir zurück zu Vers 12. Unglaube, darauf sollen wir Acht geben. Vertrauen wir Gottes Wort. Es geht immer wieder in diesem Brief darum, dass wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen als das, was es ist. Es ist die Wahrheit, es ist zuverlässig, alles ist zuverlässig. Es ist genauso gemeint, wie es geschrieben steht. Und Gott hat geschrieben, was er meint. Wir dürfen uns auf Gottes Wort verlassen. Jedes Kapitel, jeder Vers ist Gottes Wort. Unglaube heißt, dass wir es nicht mehr als Wahrheit betrachten. Das soll nicht da sein. Im Abfall vom lebenden Gott begriffen. Das hört sich etwas krass an. Aber das kann sehr leicht oder auf sehr sanfte Art beginnen. Es kann sehr schnell beginnen, dass wir einfach weggleiten, wie in Kapitel 2 gesagt hat. Das kann sehr unwahrscheinliche Anfänge annehmen. Sondern ruft euch untereinander auf, jeden Tag. Dieser Ausdruck fiel mir auf. Was meinen Sie, würde geschehen, wenn alle Christen jeden Tag auf andere Christen Acht geben würden? Nicht alle 7 Tage nur. Jeden Tag. Vor vielen Jahren fing ich einmal an, eine Liste zu machen von Dingen, die ein Christ jeden Tag tun sollte. Ich habe das Wort täglich studiert. Ein interessantes Studium. Wenn Sie eine Konkordanz haben, dann können Sie in dieser Konkordanz nachschauen, was sagt die Bibel alles über das Wort täglich. Was hat man in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, jeden Tag getan? Wenn Sie keine Konkordanz haben, dann schaffen Sie sich eine an. Da ist ein Raum da hinten, da gibt es Konkordanzen. Ein Christ sollte eigentlich eine Konkordanz haben, das ist eine große Hilfe, eine der ersten Hilfen, mit welcher man die Bibel studieren kann. Also jeden Tag. Nun, ich glaube nicht, dass der Schreiber meint, dass jeder Christ nun jeden Tag unbedingt wie ein Gesetz hier darauf achten muss, ja, jetzt habe ich, es ist schon 10 Uhr abends und ich habe heute noch nicht einen Christen aufgerufen, nicht so. Aber wir sollten bereit sein, jeden Tag unseren Dienst am Mitgläubigen zu tun, solange es heute heißt. Was heißt das? Solange es heute heißt. Was meinen Sie, heißt das? Sie können antworten. Wie lange heißt es heute? Warum nennt der Schreiber das heute?
Heute noch Gnadenzeit ist.
Ja, weil heute noch die Gelegenheit dazu ist. Und diese Gelegenheiten haben wir nur, während wir leben, nicht wenn wir sterben. Dann sind die Gelegenheiten aus. Dann ist heute vorbei. Dann ist es gestern. Solange Jesus noch nicht gekommen ist, ist es heute. Solange die Gnadenzeit noch da ist, solange es noch heute ist, das heißt diese Zeit des Heils, und das könnte vielleicht noch etwas anderes bedeuten, nicht auf morgen aufschieben, sondern heute tun, was es heute zu tun gilt. Solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde. Nicht nur wir selbst sollen auf uns selbst Acht geben, sondern wir sollen aufeinander Acht geben, damit andere Leute nicht sind, die Brüder und Schwestern nicht insensibel werden. Entschuldigung. Verhärtet werde durch den Trug der Sünde. Die Sünde trügt, lügt, betrügt. Sünde verspricht eine ganze Menge, wenn sie Versuchung ist. Sie wissen das. Sie verspricht das letzte Glück. Sie verspricht alles Mögliche. Und wenn wir auf die Einladung der Versuchung eingegangen sind, dann haben wir nichts mehr. Dann sind wir traurig, unser Gewissen ist angeschlagen, wir sind leer ausgegangen, es trügt wirklich. Die Sünde trügt und betrügt und verhärtet. Die Sünde soll gelassen werden. Wenn wir einander helfen wollen, dann müssen wir darauf achten, ist jemand dabei zu sündigen. Damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Trug der Sünde. Denn, jetzt kommt die Begründung, wir sind Teilhaber Christi geworden, wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes bis zum Ende festhalten. Wenn nicht, dann sind wir nicht mehr dabei. Teilhaber Christi, das heißt Anteilhaben an Jesus Christus. Wieder das Bild vom Weinstock und den Reben oder eines Baumes und den Zweigen. Die Zweige sind am Baum, die Reben sind am Weinstock. Die Reben hängen nicht in der Luft, unabhängig vom Weinstock. Die Zweige hängen nicht in der Luft, abseits vom Baum. Kein Abstand zwischen Zweig und Stamm. Jesus Christus ist der große Stamm. Er ist hier heute Abend. Wir sehen ihn nicht, im Geist ist er da. Und jeder von uns im Geiste ist angeschlossen an Jesus Christus, hat Teil an ihm, ist angeschlossen an ihm. Aber das ist der Fall, wenn wir an Christus festhalten. Wenn wir nicht festhalten, sagt der Schreiber, besteht die Gefahr, dass es nicht mehr so ist. Ja, aber Sie sagen, Christus hält mich doch fest. Ja, er hält mich fest. Aber wenn ich ihn nicht festhaben will, dann kann es sein, dass er auf meinen Wunsch eingeht. Egal wie wir glauben über die Sicherheit des Gläubigen, jedes Wort in der Bibel muss ernst genommen werden. Wir müssen Acht darauf geben. Und hier steht geschrieben, wenn wir festhalten, dann sind wir Teilhaber Christi geworden. Wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes, das heißt den Grund unserer Gewissheit, am Anfang war das so, dann kamen wir zu Jesus und bekamen Teil an ihm. Wenn das sich ändert und wir haben nicht mehr Teil an ihm, wir halten nicht diesen anfänglichen Grund fest, dann ändert sich die Situation. Wenn wir den Anfang unseres Gewissheitsgrundes als einen festen Gewissheitsgrund bis zum Ende, das heißt bis wir ans Ziel angelangt sind, festhalten. Jetzt mit Vers 15 und das geht bis Vers 19, zieht der Schreiber einen Vergleich zwischen neutestamentlichen Christen mit alttestamentlichen Israeliten. Wir haben hier einen Vergleich mit Israel, das aus Ägypten kam. Und er gebraucht diese Geschichte, um uns zu helfen. Indem das gesagt wird, und hier gehen die Übersetzungen auseinander. Das heißt, die eine Übersetzung beginnt mit Vers 15, einen neuen Vers oder einen neuen Satz. Andere würden Vers 14 hier fortsetzen. Und wenn ich mir den griechischen Text anschaue, dann muss ich gestehen, fällt es mir schwer, mit Vers 15 einen neuen Satz zu beginnen. Man tut das und hat dann somit eigentlich einen unvollständigen Satzteil im ersten Teil des Verses und beginnt dann, ist es im ersten Teil, in dem das, ja, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es in der Herausforderung geschah. Nein, mit Vers 15, glaube ich, ist ein unvollständiger Satz und dann beginnt ein neuer Satz mit Vers 16, aber das ist eine Frage. Stimmt das bei Ihnen so?
Ja.
Beginnt mit Vers 16 eine Frage.
Ja.
Und da kann ich nicht mehr mit. Ich weiß nicht genau warum. Es gibt Ausleger, die tun das, und zwar sehr viele. Mir scheint, wir müssten hier den Gedanken von den vorhergehenden Versen fortsetzen, aber ich will Sie nicht bemühen mit allen diesen Details. Lassen Sie mich also lesen, wie ich es aufgeschrieben habe. Indem das gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen, wie es in der Herausforderung geschah. Wenn wir es so lesen, wie ich es hier aufgeschrieben habe, dann würde das heißen, dass wir festhalten sollen in so einer Ermahnung. Das heißt, wir sollen eine solche Ermahnung berücksichtigen. Eine solche Ermahnung zeigt uns, wie wir festhalten können, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gott spricht in seinem Wort, und auf dieses sollen wir Acht geben und sollen nicht insensibel werden, denn dann werden wir verhärtet und dann wird es anders mit uns. So hat Israel es getan, es hat sich verhärtet, wurde insensibel und hat Gott herausgefordert. Vers 16 beginnt mit einem Begründungswort, denn es waren welche, die, nachdem sie sie gehört hatten, das heißt die Stimme, herausforderten, jedoch nicht alle, die durch Mose aus Ägypten herauskamen. Nach dieser Lesart heißt es, dass es solche waren, die aus Ägypten kamen, die Gott herausgefordert haben, in der Wüste, in Sinai. Nicht alle haben das getan, Mose zunächst auch nicht, später war er ungehorsam, aber er und Kaleb und Josua blieben Gott treu. Aaron ist auch untreu geworden an einer Stelle. Die meisten, die aus Ägypten kamen, die Erwachsenen, haben also Gott herausgefordert. Ich sage Erwachsene, denn die war es unter 20, glaube ich, die mussten nicht sterben in der Wüste während der 40 Jahre. Als die Kundschafter aus dem Lande Kanaan aus Palästina zurückkamen, haben sie ja, die meisten von ihnen, 10 von ihnen, einen trostlosen Bericht zurückgebracht. 2 sagten, wir können dennoch, wie Gott es will, wie Gott es gesagt hat, reingehen und sie erobern. Sie sind zwar riesengroß, aber sie werden wie Heuschrecken vor uns sein, wenn wir uns auf den Herrn verlassen. Die anderen wollten nichts davon hören und die Mehrzahl des Volkes hat auf die Mehrzahl der Kundschafter gehört. Und das führte dann zum Zorn Gottes, er wurde entrüstet mit ihnen und dann sagt er, wenn ihr nicht eingehen wollt, werdet ihr auch nicht eingehen. Ihr werdet hier bleiben in der Wüste. Ihr habt gesagt, ich wolle euch in der Wüste verscharen. Ich wollte das nicht. Aber wenn ihr nicht auf meine Art und Weise in das Land Kanaan eingehen wollt, dann werde ich euch hier verscharen im Sand. Allerdings betraf das nur die Verantwortlichen, die erwachsen waren. Die Kinder, sagt Gott, die ihr schützen wolltet, die werden reingehen. Ja? Und die sind dann reif geworden und das war dann das Volk 40 Jahre später, das einging. Aber das brachte es mit sich, dass nur 2 im ganzen Volk älter als 60 Jahre alt waren. Man muss sich das mal vorstellen. Nur 2, Kaleb und Josua, die waren älter. Die waren ganz alte Männer. Dazwischen gab es lange nichts und dann kamen die 60-Jährigen und die Jüngeren. Kinder von den Kindern, die aus Ägypten zogen. Der Schreiber will wahrscheinlich mehreres hiermit sagen. Erstens, wer war es, der ungläubig wurde in der Wüste? Wer war es, der Gott herausforderte? Das war doch jemand, der Gott in Ägypten erlebt hatte. Mit anderen Worten, wir mögen aus unserem geistlichen Ägypten ausgezogen sein, aber das ist noch nicht Garantie dafür, dass wir nicht untreu werden könnten. Passen wir auf. Dann sagt er zweitens, mit wem war er entrüstet 40 Jahre, Vers 17? War es nicht mit denen, die sündigten, deren Leichen in der Wüste fielen? Wenn wir sündigen, dann kann Gott strafen, will er sagen. Gott lässt das nicht so schnell durchgehen. Er kann lange nichts sagen. Er kann sehr duldsam sein, sodass man meint, Gott ist nicht mehr da. Aber dann kann er plötzlich reden mit allem Ernst. Wir, die wir ihn kennengelernt haben, sollten immer auf sein Wort achten. Ob etwas geschieht oder nicht, wissend, dass er immer da ist und zu jeder Zeit eingreifen kann. Wenn wir sündigen, kann er strafen. Und zu wem, Vers 18, schwor er, dass er sie nicht, Entschuldigung, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten. Was ist das für eine Ruhe? Von der in Vers 18 die Rede ist. Was ist das für eine Ruhe? Von welcher Ruhe spricht Gott dort? Wo waren sie hergekommen? Aus Ägypten. Wo waren sie jetzt? In der Wüste. Wie haben sie die Wüste erlebt? Blieben sie an einer Stelle wie in Ägypten, im Lande Gosen? Immer sind sie umhergezogen. Das heißt unruhig, nomadenmäßig, ja? Nomadenweise sind sie in der Wüste, haben sie gelebt. 40 Jahre nicht an einem Ort, immer wieder weiter. Immer weiter, hin und her. Unruhiges Leben war das. Und wo sollten sie hin? Ins Land Kanaan, nach Palästina. Dort sollten sie ansässig werden. Das war das Land der Ruhe. Dort würden sie aber nicht eingehen, weil sie Gott herausgefordert hatten, weil sie nicht geglaubt hatten, dass er sie hineinbringen konnte. In 5. Mose steht einmal ein sehr schönes Wort. Er führte sie heraus, um sie hineinzuführen. Nicht um sie zwischendurch im Sand zu verscharen, liegen zu lassen, links liegen zu lassen. Vor vielen Jahren war ich auf einer Konferenz, auf welcher ein Missionar auch ein Wort sagte, ein sehr gutes Wort, einprägendes Wort, eindringliches oder, ja, nein. Wie?
Ein durchdringliches Wort.
Ja, ja, kann man sagen. Ja. Ein sehr ernstes Wort. Das ist schon vor vielen Jahren, er war in China gewesen als Missionar und als die Kommunisten die Überhand bekamen, haben sie die nicht aus dem Land kamen, erwischt und auch er wurde festgenommen. Seine Familie war rausgekommen, aber er wurde festgenommen. Und er war dann gefangen während einiger Zeit und er wusste nicht, wie es ausgehen würde. In dieser Zeit erzählte er von seinen Prüfungen während dieser Zeit. Und er war natürlich auch manchmal sehr entmutigt. Aber dann kam ihm dieser Vers aus 5. Mose. Er führte sie heraus, um sie hineinzuführen. Gott hat nicht mit mir begonnen, wurde ihm klar, um mich hier irgendwo liegen zu lassen. Und auch wenn er sterben würde, Gott war immer noch da. Er würde ihn nicht loslassen. Das ist ein sehr tröstliches Wort. Das dürfen wir festhalten. Wenn Sie manchmal verzweifeln, an sich selbst verzweifeln, Sie meinen, Sie können es nicht schaffen, dann sagen Sie sich, Sie sollten es auch nie. Gott erwartet auch nie, dass Sie es schaffen sollten. Sie brauchen nur, sich auf den Herrn zu verlassen. Das ist ein Vertrauen. Sie brauchen eigentlich nicht groß zu schuften, zu versuchen und so weiter. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist mein Leben. Jesus ist meine Kraft. Jesus ist mein Hirte, mein Führer, mein Alles, mein Schild. Ich darf mich immer auf ihn verlassen. Und auch wenn es schwer ist, er hilft nicht immer aus unserer diesseitigen Not, aber er hilft immer in unserer Not. Er hilft nicht immer ab. Das heißt, er gibt nicht immer oder bringt nicht immer Abhilfe. Aber es ist immer Durchhilfe da. Er hilft uns durch unsere Not hindurch. Das war ein sehr gutes Zeugnis von diesem Mann, das habe ich nie vergessen. Israel hat aber nicht geglaubt, dass Gott es durchbringen würde. Gott hatte aber versprochen, dass er es in das Land Kanaan hineinbringen wollte. Zu wem schwur er, dass er sie nicht in seine Ruhe eingehen, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, das heißt ins Land Kanaan, wenn nicht zu denen, die im Unglauben ungehorsam waren. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Sie glaubten nicht, was Gott sagte. Es geht also nicht darum, dass wir viel leisten, sondern dass wir einfach das Vertrauen unserem Herrn nicht entziehen. Jetzt kommen wir zur dritten Aufforderung. Das sind die Verse 1 bis 10 in Kapitel 4. Die Überschrift entnehmen wir hier wieder, dem ersten Vers. Fürchten wir uns, fürchten wir uns. Sollen Christen sich fürchten? Sagt nicht der Herr, fürchte dich nicht? Nun, mit diesem Wort fürchten ist es wieder so eine, hat es wieder so eine Bewandtnis. Fürchten bedeutet manchmal Angst haben. Fürchten heißt manchmal Respekt haben. Wir müssen den Zusammenhang konsultieren, um zu wissen, was fürchten bedeutet. Wenn Paulus sagt, dass die Frau den Mann fürchten soll, dann heißt das nicht, dass sie Angst haben soll vor dem Mann. Das ist klar. Wenn Johannes sagt, Furcht ist nicht in der Liebe, dann ist dort Angst gemeint. Wir sollen Gott fürchten. In dem Sinne, wie wir unsere, die über uns gestellt sind, fürchten sollen, respektieren sollen. Aber wir lieben Gott und deshalb brauchen wir nicht Angst zu haben vor ihm. Wir können also fürchten, ohne uns zu fürchten. Da gebrauchen wir das Wort fürchten in zweierlei Weise. Was heißt das hier, fürchten wir uns? Das heißt, lassen wir uns warnen, sehen wir die Gefahren. Wir brauchen nicht Angst zu haben, dass wir verloren gehen werden. Nicht so. Aber schauen wir der Wirklichkeit ins Auge und sehen wir, dass es wirklich Gefahr gibt. Die Versuchung ist da. Ich bin noch immer im Fleisch. Die Sünde ist immer noch in mir. Satan ist immer noch da. Böse Menschen sind immer noch da. Und so weiter. Und lass mich die Realität ins Auge sehen. Und lass mich wissen, ich muss vorsichtig sein. Fürchten wir uns also, damit nicht etwa, während noch übrig ist, eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine. Was bedeutet dieser Vers? Ganz einfach. Seien wir vorsichtig, passen wir auf, auch aufeinander, auf uns selbst und aufeinander, das will wahrscheinlich der Schreiber hier sagen, dieses Mal beides, auf mich selbst soll ich aufpassen und auf meine Brüder und Schwestern, damit es keinen in der Gemeinde gibt, der nicht ans Ziel kommen würde, der dann, wenn Jesus kommt, zurückbleiben würde, weil er vorher abgefallen wäre. Er wird nicht in die himmlische Ruhe eingehen. Die Ruhe von Kapitel 4, Vers 1 ist die Ruhe des Himmels. Das heißt, wir sollen darauf Acht geben, dass wir die Verheißung nicht verpassen. Gott hat verheißen, uns eine ewige Ruhe zu geben. Und wir sollen ihm treu bleiben, damit er diese Verheißung an uns persönlich einlösen kann. Die Verheißung in eine Ruhe einzugehen. Das heißt, Ruhe von allen unseren Werken, Strapazen, der Unruhe, der Ungewissheit des Lebens. Jemand von euch als zurückgeblieben erscheine, das soll nicht der Fall sein. Denn, jetzt kommt die Begründung, auch an uns ist Evangelium ergangen, das heißt gute Botschaft. Warum auch an uns? Wer hat denn sonst noch Evangelium gehört als die neutestamentliche Gemeinde? Uns ist hier die neutestamentliche Gemeinde. Die Leser des Briefes, die Empfänger des Briefes, jeder, der diesen Brief in die Hand bekommt aus, seit jener Zeit. Jeder Christ. Wenn es heißt, auch uns ist gute Botschaft verkündet worden, dann muss der Schreiber hier voraussetzen, dass andere Leute außerhalb der testamentlichen Gemeinde, das heißt schon vorher, Evangelium gehört haben. Was heißt das? Jetzt muss ich erklären, dass das Wort Evangelium nicht immer die Botschaft von Jesus Christus meinen muss. Das Wort Evangelium im Deutschen ist ja ein Fremdwort verdeutscht worden. Es kommt vom Griechischen Euangelion und das bedeutet gute Botschaft. Eine Botschaft, die eine gute und frohmachende ist. Und das kann irgendeine Botschaft sein, die eine gute Botschaft ist. Der Schreiber sagt hier, die Botschaft, die die Israeliten bekamen, als Mose und Aaron sie besuchten in Ägypten, war ein Evangelium, eine gute Botschaft. Hört auf uns, sagten sie. Wenn ihr das tut, will Gott euch aus Ägypten herausführen und in ein anderes Land führen. Das war Evangelium. Die Verheißung einer Ruhestätte, ein anderer Lebensort als Ägypten oder die Wüste. Eine ewige Ruhe, das heißt ewig in diesem Sinne, für auf unübersichtlich lange Zeit. Unübersehbar, Dankeschön. Auf unübersehbar lange Zeit. Also das Land Kanaan war eine Verheißung für die Kinder Israel. Und so wie sie, die Kinder Israel, eine Verheißung hatten, eine gute Botschaft, es gibt ein Land, wo ihr Ruhe haben werdet. So haben wir eine Verheißung bekommen. Ein himmlisches Kanaan ist uns verheißen, wo wir ausruhen dürfen von allen Versuchungen, Strapazen und Leiden dieses Lebens. Auch an uns ist gute Botschaft ergangen, gleich wie an jene, die Israeliten. Jedoch nützte das gehörte Wort jene nicht. Das gehörte Wort ist die Verheißung, die gute Botschaft. Übrigens, wir haben in diesen wenigen Versen mehrere Ausdrücke für Wort Gottes. Vers 1, Verheißung. Vers 2, gute Botschaft. Gegen Ende des Verses, Wort. Verschiedene Ausdrücke für Wort Gottes. Es ist immer dieselbe Botschaft. Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, eine gute Botschaft, das gehörte Wort. Jedoch nützte das gehörte Wort jenen nicht. Warum nützte die Verheißung, die gute Botschaft, den Israeliten, das heißt denen, die herausforderten und sterben mussten in der Wüste, warum nutzte es ihnen nicht?
Weil sie es nicht glaubten.
Wie formuliert der Schreiber es in deiner Übersetzung? Das würde mich noch interessieren.
Aber das Wort der Predigt half jenen nicht, weil es durch die Hörer nicht mit dem Glauben verbunden wurde.
Mit dem Glauben verbunden wurde. Vermengt. Vermengt. Mit Glauben verbinden. Wenn sie Gottes Wort hören, hilft es ihnen rein nichts. Wenn dieses Wort, wenn es mir begegnet, bei mir nicht mit Vertrauen, Glauben verbunden wird. Aber verbunden scheint mir noch ein bisschen zu schwach zu sein. Verbunden heißt, also zwei begegnen einander und sie sind verbunden. Aber vermengt ist mehr. Wenn Sie in der Küche etwas herstellen, Sie haben Mehl und Milch und Eier, dann kommen Milch und Eier und Mehl nicht nur aneinander, sodass sie jeweils in ihrem Block gleichsam, in ihrer Masse, das bleiben, was sie sind. Sie berühren nicht nur einander oder kleben aneinander. Sie werden durcheinander gerührt. Sie müssen Gottes Wort nicht nur im Vertrauen annehmen, sondern vermengen, Stück für Stück. Jedes Wort, jeder Vers. Tüchtig rühren, ja, bewegen. Es heißt von Maria, sie bewegte Gottes Wort. Das heißt, das Wort könnte bedeuten, sie kollerte es rund. Ja. Beschaute es von dieser Seite, hielt es von der Seite. Ach, ja. Die Kunde von den Hirten über ihr Baby. Dieses Wort hat sie bewegt. Das war sehr interessant für sie. Sie hatte natürlich schon einiges gehört über ihr Kind, bevor es geboren wurde. Und jetzt kommen die Hirten und sagen ihr, was der Himmel ihnen gesagt hat. Und das bewegt sie in ihrem Herzen. Sie ist ein Beispiel seit jener Zeit für uns, wie wir mit der Kunde vom Himmel umgehen sollen. Ja? Es beschauen, so, von jeder Seite und dann tüchtig vermengen mit Vertrauen. Stück für Stück vermengen mit Vertrauen. Dann hilft es. Dann kann es wie Nahrung, wie wir das mit der Speise tun. Wir kauen, mengen es mit Speichel, sodass es im Mund schon anfängt zu verdauen. Dann schlucken wir es runter und dann wird es noch einmal vermengt mit Magensäfte, sodass es dann ganz fein wird, bis es ganz in Kleinstteilchen ins Blut übertragen, befördert werden kann und dann in jeden Teil des Körpers befördert werden kann. So will das Wort Gottes mich ganz durchdringen. Jakobus sagt einmal, das Wort Gottes sollte aufgenommen werden ins Innere, wie man einen Gast ins Haus aufnimmt. Das ist das Wort in Kapitel 1. Aufnehmen ins Innere. Den Gast, den man gern hat, den lässt man nicht in der Tür stehen. Einige natürlich, da sorgen wir dafür, dass sie überhaupt nicht einen Fuß dazwischen kriegt. Ja? Oder für einige machen wir nicht einmal die Tür auf. Die lassen wir draußen. Aber wenn wir jemanden gern an der Tür sehen, dann soll er nicht nur an der Tür stehen bleiben, sondern reinkommen. Und nicht nur ins Foyer, sondern ins Innere. Und wenn er ein lieber Gast ist, dann der bleibt für den Abend, dann sagen wir vielleicht zu ihm, wollten Sie noch das Haus sehen, die ganze Wohnung? Ja? Dann führt man, das finde ich eine schöne Sitte, bis ins Schlafzimmer hinein. Ja? Das ist natürlich vorher schon alles in Ordnung gebracht worden. Ja. Bei Jesus ist das so, wenn er an die Tür klopft, dann muss nicht erst alles in Ordnung sein. Er ist die Putzfrau. Er kommt. In Offenbarung 3, Vers 20, pass auf, ich klopfe an die Tür. Wenn jemand meine Stimme hört, das ist sein Klopfen. Er klopft mit seiner Stimme. Und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und werde Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist der Koch, er ist die Putzfrau, er ist alles. Er übernimmt dann die Regie des Hauses. Und ich darf wie Maria zu seinen Füßen sitzen. Das ist Jesus. Wenn wir unser Leben, alles, jeden Teil unseres Lebens ihm zur Verfügung stehen, das geschieht mit seinem Wort, mit seiner Stimme, will er einkehren und dort das ausrichten, was er gern ausrichten möchte. Das gehörte Wort nützte jenen nicht, da es bei den Hörern nicht mit Glauben vermengt war. Vers 3. Denn, Begründung, wir, die wir glaubten, Vergangenheitsform, nicht glauben, geglaubt haben. Das heißt, es kam einmal ein Tag, wo wir uns bekehrten. Wir glaubten an Jesus Christus, wir glaubten das Evangelium. Denn wir, die wir glaubten, gehen jetzt in die Ruhe ein. Glauben Sie das? Wir sind jetzt dabei, in den Himmel zu gehen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Himmel. Wir, die wir einmal auf diesen Weg kamen, durch den Glauben, durch eine Bekehrung, jetzt sind wir auf dem Weg zum Himmel. Bleiben wir auf dem Weg. Wir, die wir glaubten, gehen in die Ruhe ein, so wie er sagte. Wie ich schwur in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen. Diesen Vers zitiert er noch einmal, aber er meint nicht jeden Teil dieses Verses, sondern er spricht nur davon, dass es eine Ruhe gibt. Obwohl die Werke ab Grundlegung der Welt bereits getan waren, denn er spricht an einer Stelle über den siebenten Tag so, und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken und an dieser wieder, wenn sie eingehen werden in meine Ruhe. Da es also übrig bleibt, für etliche in sie einzugehen und die, denen vormals gute Botschaft gesagt wurde, nicht eingingen wegen ungläubigen Ungehorsams, bestimmt er wiederum einen gewissen Tag, heute, wenn er bei David sagt, nach einer solchen langen Zeit, so wie es gesagt ist, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verhärtet nicht eure Herzen. Denn wenn Josua ihnen Ruhe gegeben hätte, hätte er nicht nachdem von einem anderen Tage gesprochen. Dann bleibt übrig ein Sabbat halten dem Volke Gottes, denn der, der in seine Ruhe einging, auch er ruhte von seinen Werken, wie Gott von den eigenen. Ich habe mir jetzt Zeit genommen, den ganzen Text bis Vers 10 zu lesen. Dann bleibt übrig ein Sabbat halten. Wie steht es bei Ihnen? Eine Sabbatruhe. Sabbat bedeutet schon Ruhe. Der Übersetzer hätte da wohl ein anderes Wort. Wie bitte?
Hier steht gar nichts davon.
Vers 9?
Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.
So.
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen.
Aha. Die haben sich ein wenig schwer getan mit der Übersetzung dieses Wortes. Es ist das Wort Sabbat zu einem zweimal verwandelt. Aus dem Wort Sabbat ist ein Tätigkeitswort geworden. Sabbatieren, das heißt Sabbat feiern. Ja? Und jetzt ist dieses Wort wiederum zu einem Hauptwort geworden, nämlich das Sabbat feiern. Wir können sagen, ich feiere den Sabbat oder ich bin dabei. Ja, ja, Sie können, das geht nicht in Deutsch. Ich tue Sabbat halten, um es in schlechtes Deutsch zu sagen. Ja? Das ist, was der Schreiber hier sagt. Es gibt ein Sabbat halten, ein Sabbat feiern. Ja? Nicht nur eine Ruhe, ein Feiern, ein Halten, wie man Sonntag feiert, den Ruhetag feiert. Ja? Man erlebt ihn. Nicht nur er ist einfach da und jetzt ist Sonntag. Ja? Nein, es gibt ein Feiern dieser Ruhe, ein Genießen dieser Ruhe. Das bleibt noch übrig für uns. Das steht uns noch bevor. Dann bleibt übrig ein Sabbat halten, ein Sabbat feiern, ein Ruhe feiern dem Volke Gottes, dem neutestamentlichen Volke Gottes, Kinder Gottes durch Jesus Christus. Denn der, der in seine Ruhe einging, auch er ruhte von seinen Werken. Wer ist das? Steht das so bei Ihnen? Oder ist das für Sie fremd? Können Sie Ihren Text identifizieren mit meinen Worten? Vers 10, Anfang von Vers 10. Der, wahrscheinlich haben Sie vollendete Gegenwartsform. Der normale Übersetzer ins Deutsche benutzt nicht die Vergangenheitsform, sondern die vollendete Gegenwartsform.
Denn während seine Ruhe eingegangen
ist. Da, ja, eingegangen ist, ja. Das ist manchmal nicht ganz so deutlich, manchmal ist das fließenderes Deutsch, so wie wir sprechen, aber es übersetzt nicht ganz genau immer den Grundgedanken. Wer ist in seine Ruhe eingegangen? Von wem meinen Sie, spricht der Schreiber in Vers 10a, am Anfang von Vers 10? Nehmen wir einmal Jesus, als wenn es Jesus ist. Mal ein bisschen Algebra. Ja. Wir haben A, B, C oder jetzt X und jetzt versuchen wir mal Jesus einzusetzen, mal sehen, ob es geht. Ja. Denn der, Jesus, der in seine Ruhe einging, auch er, Jesus, ruhte von seinen Werken wie Gott von den eigenen. Geht das? Ist das schriftgemäß? Ruht Jesus heute von seinem Werk?
Er setzt sich für uns ein.
Ja.
Da sind die Gläubigen mit gemeint.
Welche Gläubigen?
Ja, die
schon gestorben sind.
Die gestorben sind.
Nun, dann versuchen wir es mal mit dem. Denn die Gläubigen, die in ihre Ruhe eingingen, auch sie ruhen von ihren Werken, wie Gott von den eigenen. Geht das? Beides geht. Beides geht. Ich kann Ihnen verraten, die Ausleger wissen es auch nicht. Sie sagen, es könnte Jesus sein, es könnten die Gläubigen sein. Und sie haben beide recht. Ich würde es auch so, der Schreiber lässt es offen. Er will einfach etwas Grundsätzliches sagen, egal auf wen es sich bezieht, ja. Er will sagen, wenn jemand in jene Ruhe in den Himmel eingeht, dann ist das wirklich Ruhe, dann ruht er von seinen Werken. Das will er nur festhalten. Und er sagt, gebraucht hier ein Pronomen, das heißt ein Fürwort, und lässt es offen, wer es ist. Aber wir wissen, wer schon da ist. Jesus ist da. Er ist schon gestorben. Das ist fertig. Jetzt setzt er sich natürlich für uns ein. Das ist klar. Aber eine große Arbeit ist das nicht. Auch Gott setzt sich für uns ein, ja, ist tätig für uns. Und doch ruht Gott, heißt es. Die Gläubigen sind dort. Ich weiß nicht, ob sie etwas machen. Meine Eltern sind beide da. Eines Tages, nehme ich an, wenn Jesus gekommen ist und wir alle dort sind, so wird es Arbeit für uns geben. Ob die schon begonnen hat, für die, die jetzt da sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es nach den Worten des Apostels Paulus lauter Genuss, dort schon da zu sein, da zu sein. Viel schöner als hier. Ich möchte lieber dort sein als hier, sagte Paulus. Aber ich weiß, ich muss hier bleiben. Wer dort eingegangen ist, der ist in Ruhe eingegangen. Der Himmel ist ein Ruheort. Das dürfen wir nie aufhören zu betonen. Das ist unsere Hoffnung. Nur sollten wir dann auch entsprechend bereit sein, in diesem Leben Unruhe zu erleben. Und nicht schon hier unbedingt unsere Ruhe haben wollen. Wie oft hört man das? Ich möchte endlich einmal meine Ruhe haben. Wann werden die einmal aufhören zu poltern da oben oder nebenan oder wo immer, ja? Wir möchten schon hier unsere Ruhe haben. Wie reagieren wir, wenn Gott das Leben für uns unerträglich macht? Immer wieder hören meine Frau und ich, was Seelsorgefälle betrifft, ja, es kam so weit, ich konnte es nicht länger ertragen. Es ging nicht mehr. Ich habe Verständnis für das, aber ich denke dann, er hat es noch nicht kapiert. Alles ist möglich. Alles ist möglich. Nicht für mich, das sagt auch Paulus, nicht für mich. Aber durch den, der mich stark macht, Christus, ich kann alles. Er kann einen Schiffbruch erleiden. Apostelgeschichte 27. Er kann einen ganzen Tag und eine ganze Nacht im Wasser hängen. Vielleicht hängt er sich an einen Stamm oder was immer. In der Tiefe, sagt er, ganzen Tag, ganze Nacht, 24 Stunden. Ist gerettet worden, aber nicht vor den 24 Stunden. Die hat er durchgemacht. Er erzählt von seinen Ängsten. Dreimal die äußerste Peitschenstrafe der Israeliten. 40 Mal weniger eins. Man durfte 40 Mal schlagen. Man hat es dann auf 39 gelassen, aus Angst, man hätte sich verzählt. Man wollte nicht das Gesetz brechen. Nicht aus Gnade vor dem. Nicht aus Barmherzigkeit. Sondern weil man selbst nicht das Gesetz übertreten wollte. Dann liest man was bei 39. Dreimal hat Paulus 39 Hiebe bekommen. Das hat ihm Gott nicht erspart. Wenn Paulus dort angekommen ist, dann kann er sagen, jetzt darf ich ruhen. Wollen wir bereit sein, auf unser Paradies hier in diesem Leben zu verzichten, bis wir dort ankommen? Wollen wir bereit sein, Jesus hier nachzufolgen, egal was es kostet? Denn der in seine Ruhe einging, auch er ruhte von seinen Werken. Und dies sind manchmal wirklich Werke. Das griechische Wort ist das Wort, das mit Energie verwandt ist. Oder wir können an Energie denken. Das heißt, es kostet etwas. Wie Gott von den eigenen. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für dein Wort, auch das Wort, das du uns heute Abend wieder geschenkt hast. Herr, wir sind ruheliebende Menschen. Wir möchten alles so haben, wie es bequem ist, besonders für den Leib. Wir möchten genießen, wir möchten besitzen, wir möchten etwas bedeuten. Und da greifst du ein und beschneidest uns, sodass wir verzichten müssen, leiden müssen. Du nimmst uns die Federn aus dem Nest, sodass die Dornen uns unruhig machen. Herr, du sorgst immer wieder dafür, dass wenn wir es uns so schön eingerichtet haben, dann wird es mit einmal unwohl. Du willst uns entwöhnen von der Brust dieser Welt. Du willst uns an dich binden. Und das sollst du, Herr. Wir wollen lernen, dich mehr zu lieben, denn jeden Komfort, jeden Vorteil dieser Welt. Erhalte uns, Herr, bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten, dein Wort lieben, deine Verheißung festhalten. Amen.